Weihnachten steht vor der Tür. Und auch vor der Tür stehe ich, nämlich vor der Tür von meiner Stammbeiz. Was erwartet mich heute? Im ersten Teil bleiben wir beim Thema Weihnachten und reden über die Fußballtradition in England, wo ja über die Festtage Fußball gespielt wird. In der Top 3 ist die Kategorie heute so gewählt, dass wir über Mannschaften sprechen, die früher einmal extrem erfolgreich gewesen sind und heute eigentlich total von der Bildfläche verschwunden sind. Und am Schluss gibt es natürlich noch den heissen Herdöpfel. Dort reden wir über das Bossmann-Urteil und was das für Auswirkungen hatte auf den Fußball von heute. Ja, wir starten jetzt zum zweiten Mal mit den persönlichen Highlights von den letzten Tagen. Und ja, ich mache es jetzt gerade mal frech, einfach den Anfang. Bei mir ist es eigentlich nicht eine Szene oder ein Goal, sondern es ist eigentlich eine Tatsache, die mich erstaunt hat. Und zwar ist mein Highlight, und das ist, dass nach der knapp von der Hälfte von der Ligen, also von der Spiel von der Ligen, praktisch überall nicht der Serienmeister Tabellenführer ist. Es spielen nämlich Mannschaften wie Leverkusen, AC Milan, Real Sociedad de San Sebastian und vorne mit. Und ich finde, das ist recht erfreulich. Es sind nicht immer die gleichen, die zu oberst stehen. Und das ist ja doch schon fast in der Hälfte von der Saison. Das ist mein Highlight.
Schönes Highlight, ja, tatsächlich erstaunlich. Ich hoffe, das ist dann zum Zeitpunkt, wo wir das ausstrahlen, auch immer noch so.
Also, dass sie vorher mitspielen, wird definitiv der Fall
sein. Das ist so, ja, richtig, ja. Wir sind nämlich fast aktuell das Mal. Ich habe ein Thema natürlich mitgebracht. Meins ist aus Italien das Mal, und zwar ist es passiert beim 5:1 von Rom, also eigentlich ein 1:5. Rom hat gewonnen in Bologna. Und es 3:1 ist ein Eigengoal gewesen vom Brian Cristante. Ich bin kein Italiener, ich weiß nicht, ob man ihn Brian oder Brian ausspricht oder wie auch immer. Die Italiener unter euch werden es wissen. Er hat, wie gesagt, ein Eigengoal gemacht, das nicht ganz so reichweitende Konsequenzen gehabt hat, weil man ja dann gleich 5:1 gewonnen hat. Ihn hat das aber so genervt, dass er ordentlich geflucht hat und dabei auch ein bisschen Richtung Himmel aufgeflucht hat, und das ist in Italien strengstens verboten. Blasphemie oder Gotteslästerung wird mit einer Spielsperre gesperrt oder beziehungsweise bestraft, und das ist das, was ihm jetzt passiert ist. Das heisst, der gute Herr Cristante wird nächste Woche nicht auf dem Platz stehen. Mein kleiner Schmankerl am Anfang.
Man muss aufpassen, was man ja sagt oder macht.
Vor allem in Italien, ja. Sehr gläubige Leute, ja. Ja, mein Highlight ist, ja, wenn ihr wahrscheinlich den Podcast hört, halt schon am letzten Spieltag passiert. Das ist im Spiel von Bayer Leverkusen gegen Hoffenheim gsi. Als ich den Match geschaut habe, als ich eingeschaltet habe, ich dachte, was geht eigentlich da ab? Oder? Sollten nicht eigentlich alle daheim sein? Weil es ist ein riesen Hauptkonzert gewesen. Hat extrem genervt beim Schauen, muss man auch sagen. Natürlich hat irgendwie gewisse Boulevardzeitungen in Deutschland müssen tolle Wortspiele machen, wie kuriose Aktionen mit dicken Hupen, zum Beispiel. Zum ein bisschen weniger polemisch sein. Ja, ist Wahnsinn, wie immer. Etwas Rotes mit grossen Buchstaben, ja. Ja, gewisse Landwirte haben anscheinend irgendwie vor dem Stadion sich versammelt mit Traktoren und haben ein lautstarkes Hubkonzert abgelassen. Und das hat, zumindest in der ganzen zweiten Halbzeit oder in der Mitte von der zweiten Halbzeit hat das angefangen ertönen und eigentlich dann etwa eine Viertelstunde lang angehalten. Es sind alle ein bisschen irritiert gewesen, was echt da denn los ist. Und irgendwie ist das, ja, aber ich weiss nicht genau, was der Grund war, dass man sich dort draussen getroffen hat, ehrlich gesagt. Irgendwann habe ich gelesen, es sei ein Weihnachtsfahr gewesen. Wieso auch immer man das macht mit einem Traktor. Aber, ja, es war doch wieder mal schön gewesen, irgendwie etwas wie Stimmung im Stadion zu haben. Auch wenn es wie Vuvuzela in Südafrika getönt hat.
Ja, es ist ja mal wirkungsvoll. Also wenn nachher Leute wie du da eine Viertelstunde einen Mund zulassen und du kannst nicht gross anders.
Ja.
Das ist auch passiert, ja. Also ein bisschen anderer Hintergrund, aber beim Spiel von Union Berlin gegen Bayern München am Spieltag vorher haben sich Union-Fans ums Stadion herum versammelt und haben dort zuerst recht Radau gemacht, also einfach Lärm halt. Und nachher ab einem gewissen Zeitpunkt auch noch Feuerwerk gezündet.
Ich glaube, nicht sicher. Das erste Mal gewesen bei Union. Hat es, glaube ich, schon mal gegeben vorher.
Pandemietechnisch sicher nicht die schlauste Aktion im Moment. Aber wie du vorher auch gesagt hast, es ist schon als Zuschauer, ach ja, stimmt, es hat einmal Zeiten gegeben, wo man Fans gehört hat während dem Spiel. Man hat es schon fast vergessen.
Ja. Genau. Schön.
Ja, gut.
Ja, gebe ich dir wieder. Übergebe ich dir wieder, Fabio, zum Thema.
Machen wir weiter mit dem Thema. Und das ist heute eine mehr als eine 150-jährige Tradition. Und ist vor allem in England die Heidi-Tradition. Die Rede ist natürlich so kurz vor den Festtagen vom Fußball an Weihnachten. In Europa sind fast alle Ligen über die Festtage in der Winterpause, ausser die Engländer. Die ziehen es eiskalt durch. Der Boxing Day, so wie er genannt wird, ist in aller Munde. Und jetzt meine erste Frage an euch zwei. Beim Adi weiss ich eigentlich die Antwort, beim Oli bin ich gespannt. Habt ihr schon mal einen Premier League Match geschaut am 26. Dezember?
Tatsächlich nicht, nein. Ich nehme es mir immer mal wieder vor, aber so mit Spengler Cup und Geschenke auspacken und einfach nur flach auf dem Rücken liegen, ist es bis jetzt nicht drin gelegen. Ich habe mich aber wirklich, es ist eines von der grössten Rätsel für mich, wieso gerade in England, es ist ja nicht irgendwo, wenn es jetzt in Malaga wäre oder so, okay, meinetwegen, aber mit im Dezember in England müssen spielen. Ich nehme an, es hat fernsehrechtstechnische Gründe. Der Adi kann da sicher noch ein bisschen mehr dazu sagen, aber es ist schon eine Kuriosität eigentlich im Fußball.
Ja, also eben zu der Frage von dir, ja, ich habe schon einmal geschaut.
Einmal schon mal geschaut, ja.
Nein, es ist wirklich halt so, wie nach Neujahr ist dann eine ziemlich spezielle Zeit, wo ich dann sehr gern den englischen Fußball konsumiere, ob das Premier League ist, Championship, manchmal auch League One, wo ich noch reinschaue, ist halt die Zeit eben, wo Fußball kommt. Eben klar, es gibt Spengler Cup, aber für mich ist alles andere als Fußball, sind Randsportarten und, ja, darum habe ich das auch immer geschaut. Von der Tradition her, ja, ich weiss es ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, oder? Also es ist, Ich habe gemeint, es sei seit 1950. Du hast jetzt irgendwie vorhin von 150 Jahren geredet. Da müsste ich mich, glaube ich, erzählen.
Ja, seit 2000 Jahren. 1880 irgendwie, mit diesen zwei Mannschaften, die sich dann erst gerade gegründet haben. Und dann eigentlich, die haben dann schon mit dem angefangen, dass sie an Weihnachten so ein spezielles Spiel hatten. Also.
Ja, also ich habe gewusst, dass sie an Weihnachten gespielt haben, eine Zeit lang. Also wirklich am, glaube ich, 24. haben sie gespielt gehabt. Und dann irgendeinmal hat man gesagt, du, es ist ein bisschen übertrieben. Wir müssen vielleicht am Abend zu der Familie und solltest vielleicht nicht gerade mit einer Fahne aus dem Pub rauskommen. Ich weiss nicht, ob das der Hauptgrund war. Und dann hat man es eigentlich, eben, ich habe gelesen, 1950 auf den 26. gelegt. Ja, und das ist ja nur einer von diesen zwei grossartigen Fußballtagen, die es in England gibt. Aber ich weiss nicht, ob du nachher noch drauf kommst.
Nein, eigentlich nicht. Bei mir geht es wirklich nur um den Boxing Day. Aber eben, für mich auch. Ich habe im Fall, glaube ich, noch nie einen Match geschaut. Und es sind wirklich andere Sachen, die mich dort irgendwie interessieren zwischendrin. Eben, Oli hat angesprochen, Spengler gehört. Also, Skispringen ist auch mal so etwas. Bei der Vierschanzentournee ist irgendwas gewesen, was ich mal ab und zu geschaut habe.
Haben wir schon bei der Randsportart
gesehen. Richtig, genau. Und ja, also, und eben, mir war eine Frage, also, ist das etwas mega geschickt, dass man dann Fußball spielt, oder ist das einfach pure Geldgier?
Also für mich...
Oder beides.
Ist grossartig. Ja, es kann beides sein, aber also gut, eben, ich bin eine Person, die eigentlich in dieser Zeit fast nie Ferien hat. Also wirklich irgendwie die kompletten Tage. Einfach die, wo alle frei haben. Und dann bin ich aber am 26. schaue ich wirklich noch gerne Fußball. Was ich eben sehr cool finde, ist eigentlich der 1. Januar. Jetzt das Jahr ist, also nächstes Jahr ist der 2. Januar. Wo es einisch in der Saison eine Konferenz in England gibt, wo einfach grossartig ist, wo einfach alle Teams, also wirklich die ganze Liga spielt am 4. Und das ist, finde ich, einfach noch recht cool.
Halt. Haben Sie etwas von der Bundesliga abgeschaut?
Ja, klar. Bundesliga will ja immer mehr Richtung England, darum stückelt sie ihren Spieltag auch immer mehr. Aber ja, in dem Fall, ja, ist es halt eigentlich schön, wirklich mal eine Konferenz in England zu haben. Das ist eigentlich der Spieltag, wo ich fast am meisten Freude habe.
Dass man an Weihnachten spielt, oder beziehungsweise in diesen Festtagen, geht ja so ein bisschen in eine angelsächsische Tradition rein. Also wenn du bei den nordamerikanischen Ligen schaust, dann hast du auch das Thanksgiving-Spiel und Zeug und Sachen. Also denen ist auch relativ wenig heilig, beziehungsweise es ist dann halt ein Teil von dem Festtag.
Also man macht es ja dann wie heilig, oder? Also man macht es eigentlich.
Genau, also,
ja, Football ist ja wirklich ein Punkt, wo auch sehr oft gespielt wird, auch um, glaub's gar am 25. meinte ich auch noch, ein Spiel, Amix.
Ja. Ja, und ich meine, sind wir ehrlich, es ist ja auch bei uns so, dass wir Unterhaltung haben während diesen Festtagen. Wir haben jetzt zwar nicht den Fußball, es wird nicht Fußball gespielt am 25. oder 26. Bei uns hast du halt die Fernsehsendungen, die jeder muss schauen, zwischen den Festtagen. Und von dem her.
So der kleine Lord und so,
ja, Mensch. Das ist jetzt nicht so auf meiner Liste, aber ja, viele Leute schauen da und drei Nüsse für Aschenbrödel und ich weiß nicht, genau, wie die noch alle heißen. ich freue mich schon so. Aber vielleicht das, wenn ich das schnell reinschieben darf, dieses Jahr sind wir auch nicht so weit daneben in der Schweiz, weil wegen dieser ganzen Verschiebung von Corona ist es so, dass ja die letzte Runde vor der Weihnachtsferien wird am 23.12. gespielt. Also sie haben es ganz knapp noch vor dem ersten Festtag geschafft. Und nachher ist dann Pause bis am 27.01.
Du, wir wissen es ja nicht, oder? Vielleicht gibt es noch eine Verschiebung und dann gibt es vielleicht auch noch einen zwischen wie nach Neujahr, weißt du, so eine
Einzel- ein Heiligabend Nachholspiel wäre grossartig.
Heiligabend, genau.
Weißt du nicht, ob da Fußballplätze in der Schweiz mitmachen, aber schauen wir mal. Ja, jetzt ja letzte Woche schon ein Rechtsproblem gehabt mit dem Platz. Aber das finde ich auch spannend. In England, man hat immer so das Gefühl, in England der Winter. Also, ich bin noch nie im Winter in England gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass es doch auch recht kalt und nass ist. Aber, und,
also kalt ist eben, es,
ich meine, in Spanien,
aber nicht so schneeig.
In Spanien könnte man sehr wahrscheinlich eher noch Fußball spielen, sagen wir jetzt bei angenehmen Temperaturen um die Zeit, als jetzt gerade in England. Aber ja, bei den Engländern ist es halt einfach, es ist eine Tradition und man macht es einfach.
In Spanien ist übrigens auch ein Spieltag vom 29. bis 31. Sind nicht mega geile Spiele. Ich habe eigentlich nur zwei gesehen dort, die in der La Liga sind. Irgendwie Athletic Bilbao gegen Real Sociedad. Du hast vorher gesagt, Fabio. Platz 1. Ja. Ja, aktuell noch. Mit zwei Spielen vor, also zwei Spielen mehr und nachher Getafe gegen Atletico, wo auch noch ein bisschen, ja, oben mitspielt. Aber sonst eigentlich, ja. Ist nicht so viel spannend.
Für mich
schon
eine Frage, eben zum nochmal, ich glaube, der, Fabio hat das vorher so antönen. Bei uns in der Schweiz ist es ja so, dass ja auch immer mal wieder Diskussion aufkommt, sollten wir nicht im Sommer durchspielen und uns eine längere Winterpause gönnen, weil einfach die Plätze zu Acker verkommen und von dem her auch, ja, das Spiel schlussendlich darunter leiden. Also eben zum Beispiel Sion hat im Moment wieder schrecklich, also auch ohne Schnee, einen schrecklichen Platz zusammen und andere im Moment auch. Von dem her, wie sieht das in England aus? Haben die das Problem nicht? Haben die alle Kunststrasse oder nicht?
Ja, hat niemand eine Kunststrasse?
Ja, nicht. Ja, nicht. Nein, es ist einfach, also wenn sie etwas haben, also Kunststrasse niemand, wenn das einfach so ein Hybridrasen ein bisschen weit, aber ich glaube, dieses wäre extrem verpönt, wenn wirklich nur Kunststrasse drin wäre. Nein, aber sie haben halt einfach das Problem mit dem Schnee wahrscheinlich, also nicht, oder? Wo einfach viel weniger vorkommt. Und wenn es dann mal Schnee hat, sind sie einfach komplett überfordert, natürlich. Aber ich weiss nicht, wenn das letzte Mal so richtig dort der Schnee gefallen ist, also so richtig Schnee einen Spieltag verhindert hat.
Also sie haben eigentlich Anfangs Dezember die gleichen Temperaturen wie Ende Dezember und im Januar. Und darum hat sie eigentlich gesagt, dann spielen wir halt einfach gerade durch, weil es ist ja eh eigentlich immer gleich. Bei uns ist ja schon nochmal ein anderer. Ich habe immer schon das Gefühl, das Wochenende, also so zwischen Weihnachten und Neujahr ist dann schon nochmal, dann kommt der Schnee. Meistens kommt das erste Mal der Schnee. Also bei uns, glaube ich, schon nochmal eine andere Sache, als wenn du Anfang Dezember Also gut, wir haben auch schon am Anfang Dezember einen halben Meter neuen Schnee gehabt. Lang, lang her.
Ja. Ja, das ist
so. Ich würde schnell, obwohl es nicht mein Thema ist, noch schnell etwas zu dem Thema fragen. Früher hat man in der Schweiz, wie gesagt, irgendwann nicht mehr können spielen auf den Plätzen oder nicht mehr wollen. Und weil man es ja dann nicht ausgehalten hat, weil man ja eben nicht genug flexibel ist, um auf Ski springen und Eishockey ausweichen, Adi, hat man ja dann zwingend müssen Hallenturnier spielen.
Habe ich auch noch
legendär, Hallenturnier sind das Größte.
Das ist meine Frage. Sind es legendär oder sind es absoluter Kack?
Also, als aktiver Fußballer habe ich das Hallenturnier geliebt, weil es ist eng, es ist in einer Halle. Du bist nicht so die, die auf dem Rasen so richtig reinschleifen, weil eine Hallenboden dann eben doch noch mal mehr rutscht. Und es ist einfach so ein bisschen das Künstlerische, das zum Vorschein kommt in den Hallenturnier. Also, ja, bei diesen Hallenturnieren, bei den Profis geht es dir auch nicht um wahnsinnig viel. Aber bei uns ist das eigentlich schon noch recht easy gewesen und es ist recht zur Sache gegangen.
Hat es in der Bundesliga amix über Weihnachten Neujahr, sind das die Turniere gewesen, wo ich amix nie gecheckt habe, welche Kader sie dort mitnehmen, weil ab und zu hat es trotzdem einen gehabt, der so ein bisschen im Bundesliga-Kader dabei war und einfach ein bisschen riskant war, dass er sich verletzen könnte. Und dann hat es irgendwelche Junioren dabei gehabt.
Und DSF hat sich alle übertragen, alle.
Genau, DSF, richtig.
Ja, genau.
Und ja. auch irgendwie aufputscht, dass du das Gefühl gehabt hast, da geht's jetzt aber um so etwas von Weltmeistertiteln und weiss ich was alles zusammen. Und letztendlich, eben, die Spiele sind ja relativ kurz gewesen. Für mich ist es immer so ein bisschen so eine Ersatzdroge, so ein bisschen Methadon gewesen, wo nachher gleich eigentlich nur enttäuscht hat. Ja, eben, also es ist, natürlich hast du ab und zu spektakuläre irgendwie Ballstaffetten gesehen und technisch ist es natürlich viel anspruchsvoller gewesen, aber letztendlich hast du spätestens nach dem zweiten Turnier eh wieder einfach den normalen Fußball zurückgewünscht und hast die blöden Hallenturnier verflucht. Also ich auch jetzt als Zuschauer.
Ja, jetzt ist es glaube ich mittlerweile so, dass es die Hallenturniere immer noch gibt, aber mittlerweile eigentlich nur noch mit Legenden. Also so Allstars, die dort mitspielen. Letztlich hat irgendwo
wieder gesehen. Ja, das ist eben ein bisschen zu Promi-mässig, glaube ich, einfach auch, oder? Ich glaube, es sind nicht mal alles nur Fußballer und dann kann man fast so gut Dschungelcamp schauen, oder?
Genau. apropos Legenden. Ich würde sagen, kommen wir doch ganz mal schnell zum Ausblick noch. Und zwar, was denn am Boxing Day das Jahr auf dem Programm steht, für die, die das interessiert. Ich habe da mal recherchiert. Adi, du unterbrichst mich, wenn ich einen Fehler mache. Das sind, glaube ich, die interessanten Partien.
Was schaffst du?
Die interessanten Partien sind Leicester gegen Manchester United, Arsenal gegen Chelsea, das Londoner Derby und Manchester City gegen Newcastle. Die sind alle am 26. Sind aber gerade nicht so viele das Jahr am 26., sondern, glaube ich, nur.
Sind die noch mehr? Also Fulham, Southampton ist noch, Sheffield gegen Everton ist auch noch am 26.
Ich habe von Legenden geredet.
Ja, und das Londoner Derby, ist eine rechte Seltenheit in England. Es gibt fast nie.
Ja, und der Granit spielt nicht, oder? Ah doch, es ist ja noch ein Spieltag dazwischen, nach seiner roten Karte, aber ja, er darf wieder.
Ja, mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja das Jahr, mal reinzuschauen.
Ich glaube noch, ja.
Er muss lieber als Hallenfußball.
Ja, weil es ist ja kein Spengler gehabt das Jahr, also.
Stimmt.
Aber für die, das Ersatzprogramm brauchen.
Skispringen ist sicher.
Zengelberge, ja genau.
Ja gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch weiter.
Richtig, zu den Top 3. Los geht's. Bei den Top 3 schauen wir ein bisschen zurück, wie wir es ja als alte Romantiker, Fußballromantiker immer sehr gerne möchten. Das Thema ist früher Top, heute Flop. Und zwar Mannschaften, die früher eine grossartige Fußball-Vita hingelegt haben, die erfolgreich gewesen sind in den obersten Ligen und heute irgendwo in der Versenkung verschwunden sind und es aber aufgrund von ihrer Vergangenheit absolut verdient hat, dass wir uns mal an sie erinnern, dass wir sie würdigen an dieser Stelle. Jeder von uns hat wie immer wir drei Teams ausgelesen, wir wissen voneinander nicht welche und wir fangen mit der Nummer 3 an. Ich schmeiße da einfach mal einen Namen in die Runde. Adi, dein Turn ist gefragt. Deine Nummer 3.
Gut, von der Rangierung her habe ich es eigentlich so gemacht, das Nummer 1 ist das, was jetzt eigentlich am schlimmsten dasteht und das 3 ist eigentlich einfach am wenigsten schlimm, sage ich jetzt mal im aktuellen Moment. Ich auf Platz 3, jemand aus der Schweiz. Ich nehme an, ich bin nicht der Einzige, der GC hat oder GC.
Sehr geil. Ich habe gedacht, so weit kann ich nicht gehen, aber okay, cool.
Also, für mich ist halt einfach jemand, der 27 Mal den Meistertitel geholt hat, 19 Mal Cup-Sieger geworden ist. Ja, gut, jetzt ein Liga-Pokalsieg zweimal in den 70er Jahren zählen wir jetzt mal nicht. Das sind so ein bisschen die nationalen Titel, die sie geholt haben, aber halt, was man auch muss sagen, oder europäisch, wo sie dabei gewesen sind, so Ende 90er, ist ja trotzdem nicht zu verachten gewesen, oder? Also sie sind zwar jetzt nie extrem weit gekommen, ein bisschen in den frühen, in den 80er Jahren hat es Achtelfinale und Viertelfinale gegeben. Ja, sogar eines ein Halbfinale in den 70er Jahren, aber das ist natürlich dann das höchste der Gefühle. Und ich meine, es ist ein toller Club, oder? Gewesen, sicher mal, wenn man überlegt, was alles für Spieler dort gespielt haben und zeitlang, was das auch für ein riesen Team war.
Rekordmeister. Wie? Rekordmeister.
Eben, Rekordmeister, ja, sicher. Eben, und auch von den Spielern her, oder? Jetzt, mit einem Jakin, mit einem Moldovan, damals, mit einem, Kubi, ist, meinte ich auch noch, glaube ich, in dem Kader gewesen.
Subiat, genau.
Ich meine, das sind, Mannschaften gewesen. Das ist, in der Schweiz das höchste von den Gefühlen gewesen. Aktuell in der Challenge League, daheim. Ich sage jetzt, in der Schweiz ist halt etwas unter der Challenge League, ja, fast ein bisschen schwierig, oder? Also, dass dort wirklich komplett runtergehst, wenn irgendwie ein bisschen noch etwas hast. Ich weiss nicht, ob ihr jemanden habt.
Jawohl.
Gibt natürlich vielleicht ein oder andere. Mhm. Also, ja, geht schon, das ist mir klar. Aber den habe ich jetzt nicht so hoch angeschaut. Aber eben, GC, solange ich ihn kann bringen, bringe ich ihn. Das Jahr kann ich bringen.
Bringst ihn heim?
Wahrscheinlich nächstes Jahr sind sie dann wieder da oben.
Bringst ihn heim?
Bringen heim, genau.
Gut, bin gespannt, Fabio.
Ja, wir bleiben gerade in der Schweiz und gehen ein bisschen mehr in Westen. Oh, ein bisschen viel mehr in Westen und zwar auch ein bisschen mehr in die Vergangenheit, was den Erfolg betrifft. Ich habe mit der Schrecke festgestellt, als ich auch ein bisschen die Tabellen angeschaut habe von den letzten paar Jahren, dass eine Mannschaft aus der Westschweiz dreimal Meister, Schweizer Meister geworden ist.
Scheiße, das ist mein Nummer 1.
Schott vor,
genau. Ja.
Schön.
Eben, sechsmal Cup-Sieger, ja. Dreimal Schweizer Meister in den 50er Jahren, mittlerweile in der Promotion League, also sprich in der dritthöchsten Liga, wenn überhaupt. Ja. Aber auch nicht wirklich erfolgreich dort. Und ich meine, mit 3 Meistertiteln und 6 Cup-Siegen bist du einfach, stellst schon sehr, sehr viele Mannschaften mit anderen Palmares eigentlich in den Schatten. Mhm. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nie wirklich auf dem Schirm gehabt. Da habe ich den Ding angeschaut und muss sagen, es ist schon speziell, dass man das nicht weiss. Man redet immer von diesen Mannschaften, die momentan aktuell halt oben sind und die viel Erfolg gehabt haben. Wenn man von den Westschweizer Mannschaften redet, dann redet man von Servette, von Lausanne, von Sio. Aber lass schon davon, das kommt. Irgendwie wird das wie vergessen. Außer in unserem Podcast.
Ja, darum geht es
wieder. Sehr schön.
Ja, wirklich, wie gesagt, ich habe Schott von auf dem Eis. Das ist jetzt in dem Fall durch. Aber eben eine ganz grosse Mannschaft. Sie ist ja auch eine sehr alte, also 1894 bereits gegründet worden. Und dann hast du es schon richtig gesagt, so viel Mal Meister und Cup-Sieger. In der ewigen Tabelle von der Super League. Ich habe nicht einmal gewusst, dass das gibt. Aber die gibt's. Und die
läuft jetzt schon. Super League sehr
Ja, oder einfach von der Schweizer Liga halt. Sind sie immer auf dem Platz 11. Auch jetzt noch. Und sie spielen im Stade de Carrière, wo 18.000 Nasen den Platz haben. Es ist nicht gestanden, wenn sie das letzte Mal gefüllt haben. Wahrscheinlich eher schon länger her. Aber bei ihnen ist so wirklich so der letzte Todesstoss. Also, das gibt's ja noch. Aber, so der letzte Nackenschlag, sagen wir es mal so, ist 2009 gekommen, wo sie dann noch einen Lizenzentzug gehabt haben. Und seither sind sie, wie gesagt, in der Relegation in der zweiten Liga. Beziehungsweise in der Promotion League, hast du ja richtig gesagt vorher.
Und jeder, der schon mal zu La Chotte von war, weiss, wie es dort oben ist und tut. Es war wahrscheinlich nicht ganz einfach, dort oben ein Match zu spielen.
Etwas, was du noch nicht gesagt hast, und das macht, also eben, du, was du gesagt hast, dreimal Meister, sechsmal Cup-Sieger und zweimal auch Double-Gewinner. Also im gleichen Jahr Meister und Cup-Sieger, die haben alles dominiert dort. 54 und 55 gerade nacheinander.
Spieler also kenne ich leider keine mehr, die damals dort dabei gewesen sind.
Nein, ich auch nicht. Das ist doch schon ein halbes Jahrhundert her.
Aber da wären sicher auch ein paar Nationalspieler dabei gewesen.
Sind, ja. Ich habe es nachgeschaut, es sind ein paar Schweizer Nationalspieler, auch ein ehemaliger deutscher Nationalspieler, aber wie gesagt, natürlich alles vor unserer Zeit. Weit vor unserer Zeit. Gut, dann ja, mache ich mal mit meinem 3 weiter, nachdem mein 1 jetzt weg ist. Und das ist auch eine Schweizer Mannschaft und das ist der FC Wettigen.
Ja, der muss kommen.
Ja, der muss kommen. Ja. Aus dem tiefen Aargau raus. Sie sind 1969 sind sie aufgestiegen in die Nazi A das erste Mal und sind dann 2-3 Mal auf und ab. 1988 wieder aufgestiegen und dann gerade durchgestartet, sind viert worden im 89 und sind dadurch in den Europapokal gekommen. Und das ist dann eigentlich auch ihr grosses Jahr gewesen. Sie haben dann in der ersten Runde gewonnen gegen Dundalk FC. Das ist eine irische Mannschaft. Insgesamt mit 5-0. Also hier und Rückspiel. Und haben nachher gegen den grossen SSC Neapel vom Maradona dürfen spielen. Das Heimspiel hat man in Zürich ausgetragen und hat es, mehr als beachtliches 0-0 gebracht. Und auswärts hat man dann mit 1-2 verloren. Gehört schon aus, es hat damals noch keine Auswärts-Goal-Regelung gegeben, sonst wäre das Spiel dort noch weitergegangen. Und das ist die grosse Zeit gewesen. Lass mich schnell schauen, 1992 sind sie nachher wieder abgestiegen und haben sich dort finanziell dann so übernommen gehabt, dass sie gleichzeitig sich dann müssen auflösen aus finanziellen Gründen. Der Nachfolgeverein spielt jetzt in der zweiten Liga interregional und ist aargauischer Pokalsieger, irgendetwas Keibs, jetzt habe ich es leider nicht aufgeschrieben, das ist, haben sie aber doch einmal noch gemacht. Aber, ja, natürlich weit von einem Fan von dem FC Wettigen, was damals war. Aber ich weiss noch, als ich mich anfangen für Fußball interessieren, ist das noch relativ frisch gewesen und man hat auch überall noch Spieler gehabt, die vom FC Wettigen gekommen sind, weil die natürlich dann aufgeteilt worden sind, mehr oder weniger, oder gekauft worden sind von der ganzen Rest von der Liga dort.
Ich habe die Story daheim recht oft erzählt bekommen, weil mein Vater kommt aus dem Aargau, ist eigentlich FC Aarau-Fan und hätte ab und zu mal ein paar Kommentare zum FC Wettigen abgelassen, wo ich dann gedacht habe, wer ist Wettigen? Hast du ein bisschen später auch dürfen erfahren. Ja.
Gut, dann Adi, dein 2 bitte.
Ja, mein 2 ist nicht in der Schweiz Verein, in dem Fall. Ist in Deutschland dritte Liga, Kaiserslautern. Nein. Ich weiss nicht, ob ich das jetzt... Ich habe gedacht, ich nehme das jemandem weg. Ja, ist auch ein bisschen eine traurige Story. Natürlich haben sie auch finanzielle Probleme, aber das ist jetzt wirklich so ein bisschen langsamer Abstieg gewesen, wo sehr weh tut, auch zum Zuschauen, finde ich, oder? Also, es gibt ja manchmal wirklich die Fälle, wo eine Insolvenz greift und dann ein halber Kader muss verkauft werden oder sonst irgendwie eine Bestrafung vorgenommen werden von der Liga. Da ist es halt einfach wirklich immer steil bergab gegangen. Nachdem, natürlich nach dem legendären Aufstieg im 97 und nachher 97, 98, wo sie dann gerade Meister geworden sind nach dem Aufstieg unter dem Otto Rehhagel. Und auch nachher, oder, hat man immer oben mitgespielt, Platz 5, nachher ist man dann halt abgestiegen in die zweite Liga im 06. Da hat man ab und zu mal ein bisschen wieder rauf können, im 10. hat man wieder rauf können, im 12. ist man wieder runter in die zweite Liga, bis es dann im 18. auf den 18. Platz von der zweiten Liga gelangt hat, oder eben, das war ja der letzte Platz gewesen. Und ja, seitdem in der dritten Liga und aktuell übrigens unter dem Trainer Jeff Saibene, falls das nicht bekannt wäre. Ja, also es ist wirklich zu hoffen für die ganze Region, für das tolle Stadion, das sie haben, dass es auch wieder aufwärts geht.
Ja, aber sie haben immer noch einen relativ hohen Zuschauerschnitt. Trotzdem.
Ja, diese Saison nicht, aber sonst, ja. Sonst schon, ja.
Nein, aber,
nein, definitiv.
Also ja, die Leute ja. Leben
aber
immer
es,
noch.
Es ist wieder unglaublich. Sie sind auf Platz 17, auf einem Abstiegsrang in der dritten Liga aktuell. Es ist, also klar, es ist eine halbe Saison, noch nicht mal eine halbe Saison gespielt. Aber mir stellt sich nur das vor, noch einmal ein Abstieg. Es ist extrem schwierig, von der dritten Liga aufzukommen. Aber was noch viel schwieriger ist, ist nachher von der Liga drunter, also von den Regionalligen aufzusteigen. Das ist extrem schwierig und dort hat es auch ein paar Teams dabei, wo das wettet.
Ja, sie sind ja, auch, also eigentlich ist ja das eine recht kleine Region dort, also beziehungsweise keine grosse Stadt dort und umso wichtiger ist der Verein eigentlich für die Region dort vom BC oben. Sie haben auch extreme Traditionen, also mit einem Fritz Walter, der ja Ehrenspielführer war von der deutschen Nationalmannschaft, der ja dann dort zum Wunder von Bern beigetragen hat. Aber auch nachher, wenn man schaut, was für Männer das dort oder was für Spieler das dort gespielt haben, das sind riesige Namen gewesen und, also ja, aus Schweizer Sicht natürlich der Schiri Sforza, aber da geht es aus deutscher Sicht mit einem Miroslav Klose, Andi Brehme und Zeug und Sachen natürlich noch.
Ulf Kirsten,
genau. Stefan Kunz und so weiter und so fort. Gibt es so viele andere noch, wo wirklich traurig ist, wo das der Verein jetzt heute ist. Wo man sieht halt leider einfach auch, wie bei jetzt all diesen Beispielen und ganz vielen, die wir jetzt da nicht nennen heute, dass halt Tradition leider nicht davor bewahrt, dass man irgendeinmal mit falschem Management oder auch nur Pech einfach kann langsam absteigen.
Ein Verein voller Legenden.
Absolut, ja. Fabio, dies Nummer 2.
Ja, mein 2 ist ja jetzt gerade genannt worden. Dann muss ich halt jetzt schnell improvisieren. Geh nicht so weit weg, bleibe gerade in Deutschland. Und gehen wir doch zu 1860 München. Auch eine Mannschaft, die früher mal weit, weit oben mitgespielt hat. Sie sind eben auch einmal Meister geworden, zweimal Pokalsieger. Sie sind im Europapokal von den Pokalsieger im Finale gestanden. Sie sind sogar 1995 mal Hallenmeister geworden, wenn wir schon beim Thema Hallenfußball gesehen sind vorher. Ja, und auch dort hat es dann wirklich immer, also immer in der, so wie ich das miterlebt habe, immer in der Bundesliga dabei gewesen. Also im unteren Mittelfeld habe ich sie so in Erinnerung gehabt. Und dann ist das plötzlich irgendwann mit dem Abstieg in die zweite Liga gegangen und ja, die Geschichte mit dem Investor, der jetzt in den letzten paar Jahren war, haben wir sicher auch alle mitbekommen. Es ist einfach auch schade, oder? Es ist einfach auch ein Traditionsverein und wir sind ja, unser Stammtisch-Trainer-Trio da sind mal ein Match geschaut zu München im neuen alten Stadion, also Grünwalder Strasse heisst es, glaube ich.
Ja.
Und eben, also, das merkst du einfach, das ist ein Verein, der weiterhin auch lebt, aber eigentlich wirklich halt im falschen, ja, wie soll man das sagen, in einem falschen Kleid, in einem falschen Stadion gespielt hat und sich ein bisschen übernommen hat. Und jetzt glaube ich, jetzt bin ich gespannt, wie das da rauskommt. Weil jetzt sind sie, glaube ich, in der dritten Liga und spielen immer mal wieder ein bisschen vorne mit. Haben, glaube ich, auch ein relativ teures Kader für die Liga, aber mal schauen. Wird sicher bald wieder mal in der zweiten Liga anzutreffen sein. Und dann hoffentlich mit realen Wünschen und Träumen das Ganze ein bisschen anders angehen.
Bei Ihnen ist ja voll.
Ohne komische.
Sorry.
Mach mal.
Einfach einer von euch zwei.
Aber ohne. Aber das mal vielleicht einfach ohne windige Investoren.
Genau.
Das würde sicher helfen nachher.
Bei Ihnen ist natürlich auch, finde ich, erwähnenswert, dass Sie ja bei der Bundesliga-Gründung dabei gewesen sind, während der FC Bayern eben nicht dabei gewesen ist. Also Sie sind lange die Grossen gewesen, die Blauen sind der grosse Verein in München gewesen, was heute natürlich überhaupt nicht mehr zutrifft, aber es ist ich glaube auch, also ein bisschen der Kampf zwischen den beiden hat auch beide Teams zeitweise auch stärker gemacht. Und im Moment ist es relativ klar aufgeteilt, wer das Nummer 1 in München ist. Es gibt auch immer wieder die Aussagen, eben wer in der Stadt München wohnt oder wer Stadtmünchner ist, der ist für 60. Stimmt nicht 100% natürlich, aber in gewissen Quartieren ist es definitiv so.
Ich weiss nur, dass mir das im Herzen weh gemacht hat, als ich das 1860-Liebli gesehen habe mit dem Sponsor Aston Martin. Also Gefühl,
absolut
unpassend. Genau. Überhaupt nicht. Aber ja, die Zeiten sind jetzt zum Glück vorbei und jetzt wird vorwärts geschaut.
Ist immer noch der Werner Lorand der Trainer,
natürlich, oder? Und der Jens Jeremy ist im defensiven Mittelfeld.
Genau.
Ja, du hast gut recherchiert, das finde ich super.
Ja, für das bin ich da.
Gut, dann mache ich weiter und auch ich bin in Deutschland geblieben. Lass mich schnell das Dokument an meine Notiz auftun. So. Ein bisschen weiter nördlich. Und zwar habe ich an meinem zweiten Platz Eintracht Braunschweig genommen. Mannschaft, die man als Schweizer nicht so auf dem Schirm hat. Ist auch schon relativ alt, 1895 gegründet worden, auch ein Bundesliga-Gründungsmitglied und grosse Rival vom nur ein paar Meter entfernten Hannover 96. Und das ist wirklich dort, also man hat das Derby nicht so auf dem Schirm. Man hat auch die Ruhrpott-Derby, man hat in England grosse Derbys. Aber dort ist definitiv auch, also und ich meine das überhaupt nicht positiv, aber dort ist wirklich Krieg zwischen den beiden Städten, wenn beide in der ersten Liga sind. Jetzt sind sie beide in der zweiten. Ich weiss nicht, wie sie im Moment so abgeht. Aber das ist eine sehr, sehr grosse und vor allem sehr, sehr alte Rivalität auch schon dort. Sie sind 1967 sind sie Meister geworden. Das war ihr grösster Erfolg gewesen. Und sind dann 1973 das erste Mal abgestiegen, dann wieder auf- und abgestiegen und haben dann 1978 auch europäisch gespielt, nachdem sie dritt geworden sind. Und sie haben dann noch aus einem anderen Grund Geschichte geschrieben, und zwar 1973 sind sie übernommen worden von einem Investor, würde man heute sagen, nämlich Mitbesitzer von der Firma Jägermeister. Das wunderbare Getränk, das uns allen schon gröber Kopfweh verursacht hat am nächsten Tag. Ich ist gerade aus der Region dort, ist dort aus Niedersachsen auch. Wolfsbüttel, glaube ich, wenn es mir recht ist. Und der hat dort einerseits, also der hat dann den Loi auf der Brust verdrängt und hat stattdessen dann in der Mitte vom Trikot den Hirsch drauf da. Und das ist somit das erste Trikot gewesen, oder die erste Fußballmannschaft gewesen mit Werbung auf dem Trikot. Und mit dem
Sie haben angefangen mit dem Seich.
Aber wenn schon den Jägermeister finden, würde ich auch heute noch sagen. Jedenfalls hat dann der Investor hat recht Geld reingepumpt und das hat dann dazu geführt, dass sogar der Paul Breitner eine Saison lang dort gespielt hat. Der hat sich dann aber zurückgezogen, also der Investor, das ist dann der Loi wieder aufs Trikot gekommen, der Paul Breitner ist gegangen und die Mannschaft hat sich dann auch nicht allzu lange können in der ersten Liga halten. Man ist dann in den 90er und in den 0er Jahren mehrheitlich irgendwo zwischen Ober- und Regionalliga umgetümpelt, im 12. nochmal aufgestiegen in Bundesliga und nachher zurückgeht bis in die 3. Aktuell ist man in der 2. Bundesliga, das heisst, man ist Aufsteiger, man ist das letzte Jahr aufgestiegen und dort ja, muss natürlich im Moment noch ein bisschen Lehrgeld zahlen, aber das ist ein bisschen normal für Aufsteiger. Aber eine grosse, grosse Tradition, der Verein. Mal schauen, ob er auch eine Zukunft hat.
Und auch sehr gelb-blau schöne T-Shirts.
Gelb-blau, richtig. So wie die Schweden, ja genau.
Und Parma.
Und Parma.
Und Parma, genau, richtig. Und ich glaube, du hast, Fabi, du hast es mal gesagt, ich glaube noch irgendeine Fanfreundschaft mit dem FC Basel, oder?
Ja, ich glaube, ja. Dass da eine Fanfreundschaft um ist zwischen Braunschweig und dem FCB.
Ja. Super.
Und also dass man Hannover hier nicht so cool findet, habe ich auch schon mal irgendwo auf einem Kleber können lesen.
Gut, mein Nummer 1 ist schon weg, aber euch zwei sind hoffentlich noch offen. Darum, Adi, gib uns dein Nummer 1.
Ja, meins ist Nummer, ja. Genau, ich habe jemanden aus England natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Ich habe zuerst ein bisschen Bibere gehabt, wo du von Top-Teams von früher geredet hast und ich dir da schon müssen schauen, wie top ist denn das, wenn man einmal Superpokalsieger wird in England, zählt nichts, aber viermal immerhin Pokalsieger, auch wenn die ersten oder ja, wenn eigentlich alle Titel auch schon sehr lang her sind. Der erste war im 1922 gewesen, der 25, 28 und der letzte ist dann in der Saison 58 gewesen. Aber wir haben ja geredet von Teams, die früher mal gut gewesen sind. Bolton ist nachher auch in der Premier League gewesen, hat sich dort auch recht lang können etablieren, bis im 12. sind sie eigentlich wirklich immer in der Premier League gewesen, am Anfang irgendwie relativ knapp am Abstieg entkommen, nachher aber auch sich können oben etablieren, so auf Platz 8, 6, dort immer ein bisschen hin und her gegangen, unter dem legendären Trainer Big Sam, also Sam Allardyce, der nachher auch noch einmal Nazi-Coach geworden ist.
Sorry, ganz schnell, auch Bolton Wanderers, hast du gesagt? Du hast es ganz nebenbei immer gesagt. Ja,
okay. Genau, richtig, ja. Ja, und nachher sind sie abgestiegen im Jahr 12, also 2012 sind sie abgestiegen, Championship, haben sich dort vier Saisons können halten, sind dann noch eins abgestiegen in die League One, haben dann wieder ein kleines Comeback gefeiert, zwei Jahre in der Championship, bis sie in der Saison 1920, also letzte Saison, in die League One abgestiegen sind sogar. Und dann hat man gedacht, ja gut, irgendwann ist ja wirklich die Talsohle erreicht. Ist sie nicht gewesen, weil Bolton Wanderers hat wegen finanzieller Schwierigkeiten, weil auch ein Investor wollte einsteigen, der Deal ist nicht stand gekommen. Sie sind aber extrem angewiesen gewesen auf das Geld, weil sie eine Steuerschulden gehabt, haben es dann nicht geschafft, dass der Deal abzuschliessen. Haben dann 12 Punkte Minus bekommen, also haben mit minus 12 Punkten gestartet. Wir wissen wahrscheinlich alle, wie die Saison 1920 so ein bisschen ausgegangen ist. Ein paar sind fertig gespielt worden, ein paar Ligen. Bei der League One, wo die drittstärkste Klasse ist in England, hat man sich dann entschieden, man bricht ab am 9. Juni. Bolton Wanderers steht mit 14 Punkten auch so, wären sie abgeschlagen letzte gewesen, weil sie haben eigentlich sozusagen keine Spieler mehr gehabt. Ihnen sind alle Spieler weggelaufen. Durch das jetzt in der League 2, also in der vierthöchsten englischen Liga, also wirklich dort, wo sicher nicht extrem schön Fußball gespielt wird, wenn man es so darf sagen, sicher mit sehr viel Kampf, aber ist natürlich für das Team, wo europäisch, eben die Platz 6, die sie geholt haben, haben sie dann im UEFA Cup gespielt und haben sogar einmal sind sie Achtelfinale gekommen, wo sie erst gegen Sporting ausgeschieden sind. Und einmal in der Zwischenrunde im 06. Das ist natürlich schon etwas, wo, wenn man das anschaut, 14 Jahre später von einem Achtelfinalist in der UEFA, in der Europa League, sage ich jetzt mal heute, zum in der vierthöchsten Liga spielen und immer noch mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Das ist ein böser Abstieg.
Ja, das ist hart. Harte Story.
Ich mache es gerade weiter mit meiner Nummer 1. Ich habe da nicht so wahnsinnig gut recherchiert, wie es nicht genau gegangen ist. Aber ich habe vor zwei Monaten ist mir der Verein in Sinn gekommen und habe mich dann gefragt, was die so machen. Und die Rede ist natürlich von Deportivo La Coruña. Die sind damals vor knapp 20 Jahren in der Champions League gewesen, haben immer gute Matches gespielt, sind wegen blau-weißen Liebli recht berühmt gewesen. Haben auch Spieler gehabt, spanische Nationalspieler, brasilianische Nationalspieler, wie einen Fran, in Mauro Silva, in Roy Mackay, Valeron, Diego Tristan, wie sie alle geheißen. Ja, und sie haben damals den Grossen und Barcelona und Madrid Paroli geboten und sind relativ, ja, gut unterwegs gewesen. Und der Werdegang, den sie jetzt in der letzten Zeit gemacht haben, da haben jetzt nicht mehr so gut nachher verfolgt. Also es kann eben, sie sind momentan in der dritten Liga. Kann natürlich sein, dass sie jetzt lange in der zweiten gewesen sind, jetzt in die dritte Liga runtergehalten. Aber für mich ganz klar, eine traurige Sache, dass die jetzt so weit unten spielen, weil es ist immer easy gewesen, denen zuzuschauen und sie haben guten Fußball gespielt. Ich finde einen, schade, dass sie nicht mehr da oben sind. Aber so Sachen gibt's halt manchmal.
Also ich habe auch recht lange in Spanien ein bisschen rumgeschaut, ehrlich gesagt, weil ich habe, wie du, auch ein paar Erinnerungen an gewisse spanische Teams, eben Champions League, Europa League dort noch. Die sind auch, Alaves habe ich früher irgendwie noch recht cool gefunden, habe gesehen, aber dass die auch in der La Liga oben sind, das habe ich irgendwie gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Ich bin dann auf Racing Santander gekommen, aber die haben halt einfach nie etwas gewonnen so richtig, oder? Aber denen habe ich auch noch gerne zugeschaut, aber die sind jetzt auch dort, wo, also auch in der dritten Stärkklasse unter.
Ich weiss nicht, wegen dem Meister. La Coruña, die letzte Mannschaft war, wo da Atletico, Real oder Barça, wo eben nicht so geheissen hat. Oder ist echt Valencia mal noch dazwischen gewesen? Das wüsste ich jetzt nicht mehr.
Kann genau.
Sein. Auf jeden Fall eben, die letzten 20 Jahre hat es noch viele andere gegeben, aber eben, sind in der Versenkung verschwunden. Und ich glaube auch in der dritten Liga spielen sie nicht so wahnsinnig vorne mit. Und das ist halt recht schade, finde ich.
Ist auch mega schwierig, dort raufzukommen, weil in der dritten Liga haben sie ja, glaube ich, etwa sechs Ligen. Und dort ist es mega schwierig, oder? Da gibt es am Schluss eigentlich nur die ersten oder die ersten zwei spielen dann eigentlich so die Playoff. Das ist mega schwierig. Das ist eigentlich so, ja, es ist fast unmöglich, da wieder raufzukommen. Wenn du in der zweiten Liga bist, dann, ja, dann musst du dich ein bisschen etablieren halt, immerhin. Aber ja, hoffen wir, sie kommen wieder.
Ja, eben. Also grundsätzlich kann man auch sagen, wenn das Wunder nach, dass das negative Wunder nach unten möglich ist, dann muss es wie nach oben auch möglich sein. Ja, wir hoffen es. Wir drücken all den Mannschaften, die wir jetzt gesagt haben, natürlich den Daumen. Ich tue mich noch schnell korrigieren. Der Bernd Haas ist nicht, nicht dort gewesen. Er ist bei, er ist bei West Brom und bei Sunderland gewesen. Ich habe das falsch gesagt. Also, ja. Er hat gespielt gegen Bolton Wanderers. Okay. Und darum ist es mir erschienen da. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Heidöpfel, oder?
Also, der Herdöpfel von heute, er ist heiss, je nachdem, wie ihr das seht. Je nachdem ist er sehr heiss und tschüss, sagt ihr so, ja, der ist schon lange nicht mehr heiss, der ist so, so lange vorbei. Es geht um 15 Jahre das Bosman-Urteil und meine These dazu zum heissen Herdöpfel ist, ist das der Anfang von allem Übel gewesen oder ist das eigentlich schon ganz okay, wie das gekommen ist? Um euch kurz ein bisschen Kontext zu geben, was so ein bisschen Pri Bosman war, ist einfach, dass, jeder Vertrag hat eine Laufzeit gehabt. Den Vertrag hat man eigentlich auch müssen erfüllen. Und wenn der Vertrag fertig war, hat der Spieler eigentlich zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder er nimmt einen neuen Vertrag vom Verein, wo er ist, an. Oder der Verein, wo ihn besitzt, kann eine Ablösesumme aufwerfen und ein anderer Verein kann ihm kann für diesen Betrag den Spieler abkaufen. Also es hat keine ablösefreie Transfers gegeben. Für den Verein natürlich toll, oder? Weil eben niemand hätte können gratis gehen, kein Lewandowski, wo dann halt einfach einen Vertrag lang noch aussitzen kann und nachher geht er zu Bayern, was natürlich auch Horror ist. Andererseits hat natürlich die Spieler eine Einschränkung gehabt, dass sie gar nicht frei gewesen sind, wo sie arbeiten wollen. Also es ist auch viel Stein weggelegt worden. Und vielleicht noch rasch wer der Bosman war. Der Jean-Marc Bosman war ein Spieler in der zweiten belgischen Liga, wenn ich es richtig im Kopf habe, der wollte zu der zweiten Liga von Frankreich wechseln, zu Dünkirchen von RFC Lüttich. Und RFC Lüttich hat dann eine Ablösesumme aufgeworfen, wo Dünkirchen nicht bereit war, um zu zahlen. Und der Bosman hat dann gesagt, ja gut, dann spiele ich halt einfach nicht mehr und hat dann angefangen klagen im 90. Und das hat ganze 5 Jahre gedauert, bis das Urteil durch war. Und das hat natürlich den riesen Aufschrei gegeben bei den Vereinen. Ja, mich nimmt es wunder, was ihr so als Feedback da dazu habt. Aber ich glaube, es ist halt 95 ist auch schon relativ lang her. Wir sind dort auch noch relativ jung gewesen, aber was ist eure Meinung so zu dem? Ist das der Anfang von allem Übel
gewesen? Nein, also, es ist der Anfang gewesen. Ob es jetzt alles übel ist, heute kann man darüber diskutieren, aber es hat extrem viel in Gang gesetzt dort. Zuerst muss man vielleicht mal sagen, du hast ja vorher relativ gut erklärt, wie das vorher die Situation gewesen ist mit diesen Verträgen und aus dem heraus gehört man gerade, dass das ist einfach gar nicht anders gegangen, als dass sich das hätte müssen verändern. Es war höchste Zeit gewesen, dank der EU, beziehungsweise dank dem, dass man dort eine Gerichtsbarkeit gehabt hat, die für ganz Europa geltet, hätte man das können angehen und ist das nachher auch möglich gewesen, das zu ändern. Es hat sich natürlich durch das die Macht extrem verschoben von den Vereinen auf die Spieler zu. Das macht sicher auch Sinn, denke ich, weil sie ja die Hauptleistung dann schlussendlich erbringen. Das heisst, sie haben dann auch wirklich den Ertrag von ihren Leistungen. Und das macht auch Sinn, denke ich. Es hat natürlich noch ganz viele andere Entwicklungen gegeben in dieser Zeit, die dann dazu geführt haben, dass so viel Geld rum ist und dass sie jetzt so viel verdienen. Also wie gesagt, dass sie so viel Prozent verdienen von dem, was sie tatsächlich auch leisten, das finde ich macht Sinn. Dass der ganze Topf so gross ist, dass sie schlussendlich eben mit ihren Prozent auch so extrem viel verdienen, ist nochmal ein anderes Thema, aber in meinen Augen nicht unbedingt eine Schuld vom Herrn Bosman oder seinem Urteil.
Ja, ich finde das mit den ablösefreien Transfers, so aus einer gewissen fußballromantischen Ansicht, ist ja das eigentlich mega cool. Also wenn der Vertrag erfüllt ist, dann kannst du dann gehen, ohne dass der andere Verein etwas dafür muss zahlen. Also, der Gedanke finde ich, dahinter finde ich nicht schlecht. Ich erfülle meinen Vertrag, habe das geleistet und suche dann etwas Neues. Ja, nur wird das heutzutage halt einfach auch nicht mehr so eingehalten, weil da halt einfach zu viel Geld vorhanden ist. Aber der Grundgedanke dahinter, den finde ich gar nicht so schlecht.
Also es hat eh früher oder später müssen gekippt werden, gewisse Sachen, eben wie der Oli vorher gesagt hat, die EU, also EU-rechtlich, wäre es dann irgendwann nicht mehr möglich gewesen, um den Spielern eigentlich verbieten, dort einen zu arbeiten, wo sie wollen. Das ist ja bei uns nicht anders. Was natürlich auch noch war, es ist gleichzeitig die EU-Ausländerregel gefallen. Ohne das wäre nie die legendäre Auswechslung von Otto Rehhagel passiert, wenn die schon vorher gefallen wäre. Der Willy Lemke damals hat gemeint, dass Deutschland zum Beispiel dann mit billigen Gastarbeitern überflutet wird, wo für die eigene Nachwuchs den Platz im Kader blockiert.
Ist
ja
so, also das, so, so der Stelle, billige Nachwuchs Lewandowski und der billige Nachwuchs ich weiß nicht, sind die ganzen...
Ja, klar, ja, absolut.
Nie würden schaffen, sonst in der Bundesliga zu spielen.
Aber genau. Nur, dass wir in anderen Ländern gerade abgehen, das ist ein bisschen ein Ebenbild von dem. Also in England spielen die Primärspieler, die keinen englischen Pass haben. Und vielleicht ist das auch gerade der Grund, wieso dass die englische Nazi immer ein bisschen den Erwartungen hinterher rennt. Die Spieler ja im Ausland spielen.
Ja, das hilft sicher nicht, ja, definitiv, ja. In England ist auch der Unterschied, dass es keine billigen Gastarbeiter sind, sondern sehr überbezahlte Gastarbeiter.
Das ist ja auch in Deutschland so. Also, das ist ja der Witz an der Aussage von Willy Lemke, dass man muss sagen, also, die Liga hat ja definitiv profitiert. Selbstverständlich, eben, Fabio hat völlig recht, Nationalmannschaften, für die ist es schwieriger geworden. Auf der anderen Seite, ist vielleicht nicht nicht zuletzt auch dank dem, Nachwuchsarbeit in den Nationen auch massiv gesteigert worden. Und weil man halt einfach nicht mehr können davon ausgehen, ich habe halt eine grosse Liga, ob jetzt England, Deutschland, Italien, Frankreich oder Spanien, ich bin eh gut, sondern muss ich meine Junioren so fit trimmen, dass sie dann in dieser Liga auch wirklich spielen dürfen. Und das ist vorher ja noch nicht der Fall gewesen. Oder, ja, dann ist es einfach klar gewesen, dass sie spielen.
Ja, ironischerweise kommen jetzt ja die Engländer Schützenhilfe über von den Deutschen, was die Nachwuchsarbeit betrifft. Denn die haben sich jetzt Nachwuchsarbeit auf die Fahne geschrieben und bilden ja vor allem einen Haufen englische Nachwuchsspieler aus. Sancho, Nelson, Bellingham und wie sie alle heißen.
Ja, das ist...
Mittlerweile spielt ja fast jedem Verein in der Bundesliga ein hoffnungsvoller Engländer.
Ja, das ist auch sehr nobel.
Also man eigentlich die Arbeit
selbstlos
mit Engländer. Genau, sicher. Ja, aber es gibt... Eben, wir haben vorher auch geredet gehabt, oder? Es hat eine gewisse Machtverschiebung natürlich durch das, gell? Vorher ist einfach wirklich der Club hat eigentlich Sagen gehabt, wer spielt wo. Man hätte auch können... Sie ganz anscheinend auch vorkommen, dass gewissen Spielern halt Steine weggelegt worden ist, dass man wirklich den Spieler halt dann nicht hätte können wechseln. Oder halt einfach irrwitzige Ablösesummen aufgeworfen hat, wo dann einfach, wo dann der Spieler nicht hätte können aussetzen, oder? Hätte einfach irgendwie können sagen, gut, jetzt muss ich halt spielen. Oder wird halt einfach suspendiert. Was aber natürlich ist, oder? Es ist irgendwie zwischen 95 und 2008, habe ich auch gehört, sind dann die Löhne 50% gestiegen. Das kann man jetzt auch nicht nur mit der Teuerung erklären. Man kann es aber auch nicht nur mit dem Bosman-Urteil natürlich erklären. Es ist ja von vielen Seiten Geld in Fußball reingeflossen. Fernsehgelder, Investoren, europäische Wettbewerbe, alles Mögliche. Habt ihr Punkte oder habt ihr Spieler, wo ihr irgendwie gedacht habt, wo dann halt wegen dem Bosman-Urteil können wechseln, wo ihr denkt, ja, dort wäre es jetzt wahrscheinlich schön gewesen, sie hätten, wenn schon irgendwie noch etwas dafür bekommen und nicht einfach gratis den weggehen, hätten müssen weggeben.
Ja, also ich glaube, jeder Verein hat das schon, also hat das in den letzten Jahren erlebt, dass Spieler, die man aufgebaut hat oder wo man Hoffnung hatte, wo man sie geholt hat, schlussendlich dann gleich gratis gegangen sind. Ja, also ich denke, wenn wir nochmal auf die Machtverschiebung eingehen, eben vorher, du hast es gesagt, es ist manchmal auch missbraucht worden und aus dem heraus ist, aus so einem Missbrauch ist ja dann auch das Urteil vom Herrn Bossmann entstanden. Das andere Extrem, wo wir heute sehen, ist eben zum Beispiel ein Dembélé oder andere Spieler, wo sich dann einen Vereinswechsel quasi erstreiken, indem dass sie einfach nicht mehr auftauchen und Zeug und Sachen. Also das zeigt dann halt, eben, das kann man jetzt logischerweise auch nicht direkt auf den Bossmann zurückführen, aber es zeigt halt einfach, wie gross die Macht ist, dass man sich mittlerweile solche Sachen sogar leisten kann und der neue Verein nimmt dann die Leute gleich. Also es ist krass im Moment, wie gross die Macht bei den Spielern ist und mit den Spielern natürlich Spielerberater, beziehungsweise wer das dann die Fäden in der Hand hat, ist ja nicht immer ganz offensichtlich.
Ja, also was ich gemerkt habe, wenn ich ein bisschen recherchiert habe, ist, wir müssen mal unbedingt über die Transferausgabe vom FC Bayern reden in den letzten paar Jahren. Das ist nämlich mega interessant. Sie haben extrem viel Transfer tätigt, wo die Spieler ablösefrei gewesen sind oder eben eher günstig. Und darum haben sie auch sehr, sehr wenig Geld ausgegeben für Namen von Spielern, die sie bekommen haben. Es geht also, ja. Es geht also auch so. Und ja, so kommst du auch so zu riesen Fußballer. Vom Lohn reden wir jetzt nicht und auch vom Willen vom Spieler. Aber im Vergleich, wenn du in England zahlst für einen mittelmässigen Verteidiger, hast du irgendwie 80 Millionen gezahlt und einen defensiven Mittelfeldspieler für irgendwie 120 Millionen. Da wird einfach das Geld umgeschmissen. Und auf dem gleichen Halt Bayern, der einen Sané für 50 Millionen. Das sind schon rechte Unterschiede in der Handhabung.
Man kann natürlich nicht nur immer England-Bashing machen. Der James Rodriguez gratis zu Everton und ist dort endlich aufgeblüht, oder? Was jetzt Bayern nie geschafft hat, weil sie ihn immer auf der falschen Position haben lassen spielen. Man kann auch sagen, oder? Dass er vielleicht zu wenig gut war, oder?
Ja, ich glaube, wenn wir an dem einhaken, dann haben wir halt einfach, was heute wahrscheinlich noch extremer ist, ist einfach die Begehrlichkeit von diesen Vereinen. Das heisst, du hast, oder, ist mal abhängig von der Liga, die sie drinnen spielen, und dann welche Position, dass sie dort spielen. Und der Begriff Ausbildungsverein, das ist ein Begriff, wo noch nicht 20 Jahre alt ist, und der ist irgendwo aus dem Ganzen raus entstanden, dass du, ja, also, und dort ist halt tatsächlich der Punkt, dass das jetzt nicht nur Bayern, sondern, hast du schon wie gesagt, das Madrid, das Barcelona, das in England, auch 3, 4, 5 Mannschaften, die dort dazugehören, die müssen nicht unbedingt schauen, wie sie einen Spieler nachher weiterverkaufen, weil sie sind eigentlich die Krone. Also sie sind schlussendlich die Spitze von der Nahrungspyramide und das ist halt bei anderen anders und darum werden sie halt ein bisschen anders suchen auf dem Markt. Beziehungsweise die Spieler wollen eher zu ihnen.
Man muss aber auch sehen, dass ich glaube, dass nicht die ganz grossen Transfers und die ganz grossen Vereine das Problem sind oder von dem irgendwie negativ beeinflusst werden. Oder? Ich glaube, es sind eher so ein bisschen die mittleren bis kleineren Vereine, wo auch die Schweiz dazugehört. Ich sage jetzt, weißt du, irgendwie ein Transfer von einem Neymar mit 220 Millionen ist einfach, es ist so absurd für uns, oder? Aber es ist natürlich, das Geld holen sie trotzdem natürlich irgendwie rein. Mit, eben T-Shirt-Verkauf, alles Mögliche. Das holst du natürlich mit einem teuren Schweizer Transfer, mit einem, ja, ob jetzt das ein Cabral ist bei Basel. Weiß jetzt nicht, ob sie, ja, ist vielleicht jetzt ein guter Preis gewesen, den sie für ihn gezahlt haben, dass sie dort das vielleicht rausholen können, oder? Aber es ist dann schon schwieriger als mit einem Ronaldo oder Neymar. Dann hast du das Geld, auch wenn das viel ist, holst du das wahrscheinlich wirklich viel wieder rein.
Ja, es ist halt auch viel Geld im Fußball innen. Das darf man auch nicht vergessen. Ich meine, mit TV-Recht und Vermarktung und so weiter, da kann man sich auch mal leisten, einen Spieler zu kaufen für 80 Millionen, wenn man 200 Millionen überkommt vom Fernsehgeld. Da hat ein Innenverteidiger oder einen defensiven Mittelfeldspieler. Und sonst macht es auch ein anderer Verein. Aber das beste Beispiel für mich ist immer noch der Cristiano Ronaldo, der zu Real gewechselt ist. Ich glaube, es war er. Die haben das, was sie gezahlt haben damals für ihn, Ablösesumme, haben sie mit dem T-Shirt, mit Marketing-Sachen, haben sie eigentlich dann schon wieder reingeholt, die ganze Summe, die sie gezahlt haben. Das ist recht interessant.
Ja.
Das war beim Neymar so gewesen, genau, ja.
Gut. Ja, ich würde wahrscheinlich langsam mein Portemonnaie zurück. Ihr habt ja die letzte Mal gezahlt und geht auf mich heute.
Zu gütig. Dann haben wir doch noch eine Runde Güppli oder irgendwie so. Du zahlst.
Ist doch schön, ist doch schön.
Auf die Weihnachten stoßen wir noch auf. Hashtag.
So, die Herren. Austrinken. Das war die letzte Runde. Wir machen zu. Bis nächste Woche.
Also, das ist die letzte Folge vor den Weihnachten und den Festtagen. Der Fabio hat ja bei seinem Thema bekannt gegeben, was man machen kann, Weihnachten, Neujahr, anstatt nur essen und trinken.
Ein bisschen Skispringen.
Und Skispringen
natürlich. Ist gesünder.
Genau. Ja, von unserer Seite ganz schöne Weihnachten.
Feiert schön, essen nicht zu viel und lasst es euch gut gehen. Und bleibt gesund, ja.
Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.
Hat dir die Episode gefallen, so abonniere oder folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du sonst reingelassen hast. Wir werden jeweils am Dienstag spät eine neue Folge uploaden. Willst du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, dann kannst du das entweder über jeden Social Media Kanal wie Instagram, Facebook oder Twitter, wo wir überall unter Stammtischtrainer zu finden sind. Auf diesen Kanal posten wir 3 Trainer jeweils auch ein wöchentliches Power Ranking von der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan werden bewerten. Ist Social Media nicht so dein Ding, ist das überhaupt kein Problem. Du findest uns auch auf unserer Webseite stammtischtrainer.ch oder du schreibst uns einfach ein Mail auf hey@stammtischtrainer.ch. Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.